Gerald Hüther, Marcel Heinrich und Mitch Senf. Hashtag Education for Future. Bildung für ein gelingendes Leben. Die Welt scheint sich immer schneller zu drehen. Die Digitalisierung hat unsere Kultur in wenigen Jahren auf den Kopf gestellt. Die Automatisierung wird die Arbeitswelt umkrempeln. Und am Horizont droht der Klimakollaps. Doch ausgerechnet unsere Schulen, die die nächste Generation auf diese Herausforderungen vorbereiten sollten, sind wie in einer Zeitblase gefangen. Unsere Kinder werden mit Pädagogik aus der Mottenkiste unterrichtet und mit Noten auf Leistung nach Maß getrimmt. Höchste Zeit, die große Frage zu stellen: Wie soll die Bildung der Zukunft aussehen? In diesen Blinks werden die Fenster der Klassenzimmer weit aufgerissen, um frische Gedanken hereinzulassen. Sie machen sich stark für ein neues Verständnis von Bildung als Aufgabe der gesamten Zivilgesellschaft. Zudem liefern sie Eltern, Lehrern und Schülern Anregungen, wie Bildungserfahrungen wieder Funken der Begeisterung in unseren Heranwachsenden entzünden können. Die drei Autoren sind zwar keine Lehrer, Bildungsexperten oder Politiker, doch alle drei beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Frage, was Kinder und Jugendliche brauchen, um sich bestmöglich zu entwickeln. Der Blick von außen ermöglicht den Autoren, das gegenwärtige Schulsystem als Ganzes zu betrachten, Probleme aufzudecken und Lösungswege aufzuzeigen. Blink Nummer 1. Statt bloßen Drill für den Arbeitsmarkt brauchen Kinder Bildung für ein gelingendes Leben. Besorgte Eltern, gestresste Lehrkräfte und getriebene Bildungspolitiker. Die deutsche Bildungslandschaft steht spürbar unter Druck. Immer größer werden die Zweifel daran, dass das deutsche Schulsystem unsere Kinder angemessen auf die Welt von morgen vorbereitet. So sehr Einigkeit darüber herrscht, dass etwas getan werden muss, so uneinig ist man sich in der Frage, wohin die Reise gehen soll. Die einen propagieren eine rigidere Wissensvermittlung, andere setzen vor allem auf das Trainieren von Kompetenzen. Manche halten die Lehrpläne für überladen, andere wollen sie noch erweitern. Mehr Mathe und Naturwissenschaften heißt es, aber auch Sport, Politik und Handwerkliches dürfen nicht hinten runterfallen. Gleichzeitig wären auch ein paar neue Fächer schön, beispielsweise Wirtschaftskunde, gendergerechte Sexualkunde oder Programmieren. Unsere Bildungsdebatte verläuft chaotisch. Einem Außenstehenden drängt sich der Eindruck auf, dass hier etwas Grundlegendes nicht stimmt. Denn die wichtigste Frage wird kaum gestellt: Was ist das Ziel? Wozu brauchen wir eigentlich Bildung? Den Verantwortlichen in unseren Institutionen scheint es in erster Linie um die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Wie können wir unsere Kinder so trainieren, dass aus ihnen möglichst begehrte Arbeitskräfte werden? Wer so denkt, strebt jedoch nur eine Ausbildung an, keine Bildung. Die Antwort auf die Grundfrage der Bildung sollten wir nicht bei denjenigen suchen, die uns in das Chaos geführt haben, also Kultusbeamten, Bildungsexperten oder Politikern. Vielmehr sollten wir jenen zuhören, die den Kindern das Leben geschenkt und sie großgezogen haben, den Eltern. Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder? Die Antworten klingen meist ähnlich. Sie wünschen sich, dass ihre Kinder glücklich durch die Schulzeit kommen und dort das nötige Rüstzeug erhalten, um ihr Leben auch als Erwachsene nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Dafür ist beruflicher Erfolg natürlich ein wichtiger Baustein. Aber wer Bildung auf diesen einen Zweck reduziert, nimmt den Heranwachsenden die Chance, wirklich frei über ihr Leben zu entscheiden. Und ist Freiheit nicht das eigentliche Ziel, dem uns Wohlstand und Fortschritt näher bringen sollen? Gleichzeitig ist Freiheit auch eine riesige Herausforderung, auf die wir unsere Jüngsten vorbereiten müssen. Ihnen zuliebe, aber auch im Sinne einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Blink Nummer 2. Die Bildung der Zukunft wird jenseits der Schule stattfinden. Lange Gänge, abgezirkelte Räume, streng portionierte Aufmerksamkeitshäppchen. Dass viele Schulen den Geist vergangener Zeiten atmen, ist beklagenswert. Doch daran wird sich auf die Schnelle kaum etwas ändern. Was also tun? Wenn die Ausbildung für den Arbeitsmarkt in der Schule stattfindet, muss die Bildung für ein gelingendes Leben eben jenseits davon stattfinden. Draußen im richtigen Leben, angeleitet von Menschen, die keine Noten vergeben. Für diese Aufgabe eignen sich Personen, die mit Freude und Leidenschaft bei der Sache sind, die gestalten und verändern wollen, Probleme lösen, Erfahrungen machen. Entscheidend dabei ist, dass sie die Heranwachsenden so nehmen, wie sie sind und nichts aus ihnen machen wollen. Kein Lernziel, keine Jahresabschlussprüfung. Geschehen sollte das an Orten, wo das wahre Leben tobt. Das können Straßenfeste oder Konzerte sein, Sportplätze oder Vereinshäuser. An die Stelle von Wissensvermittlung treten gemeinsame Aktivitäten, auch ganz alltägliche wie Kochen, Backen oder Gärtnern. Kinder können beim Tischler oder in der Autowerkstatt helfen, auf einer Theaterbühne stehen oder im See angeln. Warum nicht auch einmal einen Bauernhof besuchen, Hühner füttern und Kühe melken? Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das A und O ist, dass unsere Kinder möglichst viele Gelegenheiten erhalten, um das Leben in all seiner Komplexität und Vielfalt kennenzulernen und eigene Erfahrungen zu machen. Man kann im Kleinen anfangen, mit dem, was sich vor der Haustür abspielt, in der unmittelbaren Umgebung, in der Nachbarschaft. Eine afrikanische Weisheit besagt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Diesen Satz sollten wir beherzigen. Es geht nicht darum, Antworten auf alle Fragen parat zu haben oder das Patentrezept für ein gelingendes Leben. Vielmehr geht es darum, die Gesellschaft für unsere Kinder zu öffnen und ihnen so den Horizont aufzuzeigen, vor dem sich die Möglichkeiten des Lebens eröffnen. Sie werden etwas ganz Eigenes aus diesen Chancen machen. Darin besteht das Magische der Kindheit. Doch was braucht es, um eine solche Bildungslandschaft aufzubauen? Und wie kann Bildung für ein gelingendes Leben in der Praxis aussehen? Diesen Fragen widmen wir uns in den folgenden Blinks. Dazu gibt es eine Reihe von Beispielen aus dem echten Leben sowie Tipps und Anregungen für den Alltag zu Hause und in der Schule, für Kinder, Jugendliche, Lehrer und Eltern. Blink Nummer 3: Jugendsubkulturen helfen Teenagern, ihre Begabungen zu entfalten und ihr Anliegen zu finden. Auf die Kinder und Jugendlichen von heute warten Herausforderungen gigantischen Ausmaßes, allen voran die Klimakrise. Das erkannte auch die Schülerin Sophia, die im Herbst 2018 auf Greta Thunberg und die Fridays for Future-Bewegung aufmerksam wurde. Die Geschichte ihrer einschneidenden Bildungserfahrung als politische Aktivistin erzählte sie dem Co-Autor Marcel Heinrich. Sie zeigt anschaulich, wie Bildung fürs Leben aussehen kann und welche Bildungsmöglichkeiten es jenseits der Schule gibt. Sophia wurde während ihrer Schullaufbahn von Mitschülern und Lehrern als schüchtern und introvertiert wahrgenommen. Und kurz vor dem Abitur, nach über einem Jahrzehnt Unterricht, wusste sie nicht, wo ihre Interessen, Stärken und Talente eigentlich liegen. Eine ernüchternde Bilanz. Doch als sie von der Aufbruchsstimmung der weltweiten Klimastreiks angesteckt wurde, fand sie sich in kurzer Zeit in der Rolle der Organisatorin und Anführerin wieder. Von der Untätigkeit der Politik erzürnt, schloss sie sich mit wenigen Mitstreitern zusammen und stellte die freitäglichen Demos in ihrer Heimatstadt Leipzig auf die Beine. Sie trommelte Menschen zusammen, schrieb Pressemitteilungen, gab Interviews und organisierte, was das Zeug hielt. Fridays for Future bedeutete für Sophia eine Transformation, eine Bildungserfahrung, wie sie die Schule ihr niemals hätte bieten können. Die Bewegung gab ihr eine Plattform für ihr Anliegen, etwas, für das sie kämpfen wollte. Und als sie sich einmal in die Verantwortung der Organisatoren gestürzt hatte, merkte sie, dass genau darin ihre Begabung besteht. Egal, ob es, wie in Sophias Fall, um Politik geht, um eine neue Musikrichtung, eine Sportart, einen YouTube-Kanal oder etwas ganz anderes. Wir sollten Jugendsubkulturen als zentrale außerschulische Lernorte begreifen. In ihnen können Jugendliche ihre Begabungen erproben und entfalten und ihren inneren Kompass kalibrieren. Als Eltern sollten wir deshalb keine Angst haben, wenn das Kind Flausen im Kopf hat. Den Flausen sollten wir lieber mit Toleranz und Neugier begegnen und die Entwicklung von Anliegen bestärken, indem wir nachfragen und ermutigen. Wenn Jugendliche sich etwas vornehmen, für das sie brennen, lernen sie ganz von allein, ohne Zwang und ohne Test. So lernte Sophia bei Fridays for Future politisches Verständnis und politische Argumentation. Sie musste mit der Stadtverwaltung und Polizei kommunizieren, sie managte, recherchierte und präsentierte. Nicht zuletzt sind die Ideale und Werte, die Sophia durch die Klimabewegung entwickeln konnte, und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit unschätzbar wertvoll für ihre Zukunft. Allein dafür hat sich das Schulschwänzen gelohnt. Blink Nummer 4. Wir müssen unseren Kindern als Subjekten begegnen, damit sie ihren Weg im Leben finden. Es ist noch nicht allzu lange her, dass Gewalt in unserer Gesellschaft als ganz normal galt. Nicht nur in Kriegen oder der Strafjustiz, sondern auch im familiären und schulischen Alltag. Da wurde misshandelt, genötigt, gedroht und gezüchtigt. Viele unserer Großeltern haben noch am eigenen Leib die schlagenden Hände von Eltern und Lehrern gespürt. Inzwischen ist Gewalt gegen Kinder zum Glück gesellschaftlich geächtet und verboten. Doch verschwunden ist sie deshalb nicht. In subtilerer Form ist sie noch immer präsent. Wenn wir morgens aus dem Haus müssen, zu einem wichtigen Termin und das Kind trödelt, als wollte es uns sabotieren, schreien wir herum, zerren es am Arm oder drohen mit Strafen. Egal ob physischer oder psychischer Natur, Gewalt tut weh. Das weiß jeder. Doch fast noch schlimmer als der Schmerz ist, dass Kinder sich als Objekte wahrgenommen fühlen und ihre natürliche Lust am Gestalten und Lernen verlieren. Das Kind lernt dabei leider, dass es keine Kontrolle hat und seine Wünsche und Bedürfnisse unwichtig sind. Die meisten Eltern spüren diese destruktive Wirkung ihrer Wutausbrüche und bereuen sie hinterher. Doch immer ruhig und respektvoll bleiben, in der Theorie ist das leicht gesagt. Was sollen wir tun, wenn wir morgens zum x-ten Mal zu spät zu kommen drohen, während sich das Kind taub stellt und weiterspielt? Was können wir tun, statt herumzubrüllen? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, den morgendlichen Ablauf selbst als Spiel umzudeuten. Wie bei der Feuerwehr geht es darum, sich so schnell wie möglich anzuziehen. Vielleicht wird daraus sogar ein Ritual, bei dem es um Schnelligkeit geht. An anderen Tagen hilft es vielleicht, sich zum Kind zu hocken, dessen Freude am Spiel wahrzunehmen und gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Noch 5 Minuten spielen, dann aber ruckzuck in den Kindergarten. Natürlich gibt es nicht die perfekte Lösung für jede Situation. Wir können es nur versuchen. Entscheidend ist, die Bedürfniskonflikte des Kindes ernst zu nehmen, seine Wünsche zu respektieren und ihm zu zeigen, dass es einen Platz in der Welt hat. Kurz, es als Subjekt zu behandeln. Oft reicht es schon, Fragen zu stellen und sich die Zeit zum Zuhören zu nehmen. So bekommen unsere Kleinsten die Chance, Erfahrungen der Selbstgewissheit zu machen, die wie ein Schutzschild im späteren Leben wirken. Blink Nummer 5. Mithilfe von Mentoren erfahren Kinder, was möglich ist. Odysseus Sohn Telemach fühlte sich während der berühmten Reise seines Vaters ziemlich alleingelassen. Doch zum Glück gab es einen Freund der Familie, der sich seiner annahm. Sein Name war Mentor. Und auch über 2500 Jahre nach Entstehung der Odyssee können Mentoren eine wichtige Rolle im Leben unserer Kinder einnehmen. Mentoren und Mentorinnen sind Bezugspersonen außerhalb der unmittelbaren Familie und verkörpern etwas, nach dem das Kind strebt. Oft geht es dabei um ganz handfeste Ziele. In einem Sport besser werden, ein Instrument meistern, politisch etwas bewegen oder eine persönliche Krise überwinden. Das Besondere und Wichtige an Mentoren ist ihre unmittelbare Präsenz. Darin unterscheiden sie sich von anderen Vorbildern wie Stars oder Jugendidolen, die aus der Ferne angehimmelt werden und sich oft nur aus wirtschaftlichen Gründen für ihre jungen Fans interessieren. Für Mentoren ist es dagegen eine Herzensangelegenheit, einen jungen Menschen zu unterstützen, denn sie brennen für eine gemeinsame Sache. Nur ist der Mentor eben schon ein Stück weiter in seiner Entwicklung und kann dem Kind oder Jugendlichen auf dessen Reise behilflich sein. Das ist auch der Grund, warum Lehrer eher selten als Mentoren taugen. Schließlich ist der Lehrplan sowohl dem Kind als auch dem Lehrer mehr oder weniger aufgezwungen. Und wie schon erwähnt, gehört es zu den Aufgaben des Lehrers, die Schüler zu reglementieren, zu bewerten und nach Leistung zu sortieren. Mentorinnen und Mentoren wiederum können zu Heranwachsenden eine wahrhaftige Beziehung aufbauen. Wahrhaftig bedeutet hier, dass Beurteilungen und Wertungen nach fremdbestimmten Kriterien wegfallen. Eine Schülerin entscheidet sich für eine Mentorin und umgekehrt. Gemeinsam gehen sie einen Weg, freiwillig und selbstbestimmt. Prinzipiell können Kids und Jugendliche überall auf Mentoren treffen. in Jugendclubs und bei Freizeitangeboten, im Verein, einer Band, im privaten und nachbarschaftlichen Umfeld. Manchmal sind Mentoren auch kaum älter als ihre Schützlinge, etwa in der Hip-Hop-Szene, wo das Motto Each One Teach One herrscht. Wer sich als Mutter oder Vater eine Mentorin für sein Kind wünscht, kann indirekt helfen und den nötigen Freiraum für eine solche Begegnung schaffen. Ein durchgetakteter Alltag, in dem das Kind von der Schule direkt zum Geigenunterricht, dann zur Nachhilfe und anschließend noch zum Fußballtraining hetzt, ist da eher kontraproduktiv. Ansonsten ist elterliche Zurückhaltung geboten, denn die Beziehung zu einem Mentor basiert auf Freiwilligkeit. Druck und Zwang haben hier nichts verloren. Blink Nummer 6. Selbstgewählte Herausforderungen beflügeln die kindliche Lebendigkeit. Das Bild des antriebslosen und düster gestimmten Teenagers ist weit verbreitet. Auch das Kind, das die Schule hasst und sich lieber verkriechen will, gilt beinahe als normal. Dabei übersehen wir, wie stark man die schöpferische Natur Heranwachsender unterdrücken muss, damit es so weit kommt. Erst wenn Kinder ausreichend Raum und Zeit bekommen, sich zu entfalten, kehrt ihr natürlicher Antrieb zurück. Dann suchen sie sich ihre Herausforderungen selbst, ohne den Anforderungskatalog der Erwachsenenwelt. Egal, ob ein Kind beschließt, mit seinen Freunden einen Ritterorden zu gründen oder sich als Tanzgruppe bei einem Lokalwettbewerb anzumelden. Wenn Kinder aus freien Stücken aktiv werden, steigert das nicht nur ihr Selbstbewusstsein, sondern sie erfahren auch, dass Bildungserlebnisse Spaß machen können. Doch was motiviert Heranwachsende, sich aus freien Stücken einer Herausforderung zu stellen? Dazu braucht es drei Impulse, und zwar Anregung, Anliegen und Anlass. Anregungen finden sich beinahe überall. Hierzu zählt alles, was Kinder und Jugendliche auf Ideen bringt. Selbst gelangweiltes Herumstreuen in der Clique kann die besten Anregungen hervorbringen. Heute ist der Alltag vieler Kinder ziemlich vollgestopft mit Kursen, Arbeitsgemeinschaften und Ähnlichem. Das muss nichts Schlechtes sein, solange es sich dabei in der Praxis nicht um eine Ausweitung der Schule handelt, wo sich alles um Leistung und Fortschritt dreht. Es sollte also nicht darum gehen, das neue Hobby, die neue Sportart zu finden, sondern Dinge auszuprobieren und Neugier zu wecken. Ein gutes Beispiel ist die Waldläuferbande, ein Programm in Deutschland, Österreich und der Schweiz, das Kinder zu einer offenen und vielfältigen Naturerfahrung einlädt. Auf die Art kann sich aus einer Anregung ein Anliegen entwickeln. Das kann etwas Großes oder Kleines sein, von Klimagerechtigkeit bis zur Dekoration der Schulcafeteria. Damit ein Anliegen zu einer Bildungserfahrung werden kann, braucht es außerdem einen Anlass, aktiv zu werden. Der kann ganz alltäglich sein. Eine Übernachtungseinladung der besten Freundin, ein Ausflug in den Garten mit Opa oder das anstehende Schulfest. Hier dürfen die Eltern gerne unterstützen. Räume organisieren, Mittel zur Verfügung stellen, Termine vereinbaren. Je häufiger Kinder und Jugendliche mit Neuem in Kontakt kommen, desto eher begeistern sie sich für eine Sache und finden zu ihrem natürlichen Antrieb zurück. Eltern können hier zwar unterstützen, doch vor allem sollten sie ihrem Nachwuchs den Freiraum gewähren, sich eigene Herausforderungen zu suchen. Blink Nummer 7. Ein gelingendes Leben ist auch ohne Schulerfolg möglich. Eine wertschätzende Beziehung zu Mentoren, eine Bildungslandschaft jenseits der Schule und die rücksichtsvolle Kommunikation mit Eltern und Lehrern. All das sind wertvolle Ansätze. Doch was ist, wenn Kind und Schule einfach nicht zusammenpassen wollen? Wenn der Schulerfolg vollständig ausbleibt oder sogar zu kompletter Schulverweigerung führt? Die Geschichte von Axel und Falk zeigt, dass wir Schulerfolg nicht als Maß für ein gelingendes Leben sehen sollten. Axel ist erfolgreicher Musiker und hat früher als Rap-Lehrer bei Schulworkshops gearbeitet. Bei einem davon lernte er Falk kennen, einen schweigsamen und düster dreinblickenden Jungen, der schon von mehreren Gymnasien geflogen war und an dem sich die Eltern, Sozialarbeiter, Psychologen und Lehrer die Zähne ausbissen. Falk isolierte sich von Erwachsenen und Gleichaltrigen gleichermaßen und verweigerte sich fast vollständig. Die Horrorvision aller Eltern. Doch als Axel den Kindern zeigte, wie sie selbst Rap-Texte schreiben und Songs aufnehmen können, war Falk wie ausgewechselt. Er arbeitete verbissen und konzentriert. Rap begeisterte ihn und er wurde für ihn zu seinem Ausdrucksmittel, zu einem Weg aus dem Einzelgänger-Dasein. Axel wurde, mit Unterstützung des Jugendamtes, zu Falks Rap-Mentor. Und über die nächsten Jahre entwickelte sich eine enge Bindung zwischen den beiden. Am Schulschwänzen änderte sich allerdings nichts. Eltern, Lehrer und Jugendamt versuchten zwar weiterhin, ihn in den Unterricht zu kriegen, doch sie schreckten davor zurück, ihn körperlich zu zwingen. Denn sie sahen ein, dass Falk die Musik als seinen Weg gewählt hatte und mit aller Konsequenz ging. Mit 19 Jahren verdiente er sich schon seinen Lebensunterhalt als Musikproduzent. Einen Hauptschulabschluss hat er bis heute nicht. Falks Geschichte ist ein Extrembeispiel, doch sie zeigt, worauf es eigentlich ankommt. Die Eltern wollten, dass ihr Junge glücklich wird. Und als er Stellung bezog und seinen Weg wählte, erkannten sie, dass sein Widerstand auch ein Zeichen von Vitalität war und dass sie ihn durch Zwang vielleicht ganz verlieren würden. Unzählige Familien durchleben jahrelang Schmerz und Frustration, weil sie, auf Teufel komm raus, am Schulerfolg als Nonplusultra festhalten. Dabei sollten wir das Leben als Ganzes im Blick behalten. Als Eltern, indem wir verständnisvoll und unterstützend damit umgehen, wenn unser Kind seinen Weg jenseits des Schulerfolgs sucht. Und als Verantwortliche in Schulen und Bildungsinstitutionen, indem wir die Wichtigkeit von Bezugspersonen und Mentoren wie Axel anerkennen. Anstatt sie nur in Problemfällen zur Hilfe zu rufen, sollten wir sie als Begleitung in unser Bildungssystem integrieren. Blink Nummer 8. Die Bildung der Zukunft stattet unsere Kinder mit dem Rüstzeug für ein gelingendes Leben aus. Bildung ist also weder auf die Schule beschränkt, noch gleichbedeutend mit guten Noten. Es braucht eben tatsächlich ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und zu bilden. Denn im Grunde genommen sind Erziehung und Bildung gar nicht voneinander zu trennen. Für beides gibt es im Englischen daher nur ein Wort: Education. Education kommt vom lateinischen educare und bedeutet in etwa herausführen in die Welt. Aus dieser Perspektive erscheint es absurd zu glauben, Bildung bestehe darin, ein Kind jahrelang mit Inhalten zu befüllen, die dann unter Aufsicht abgerufen werden. Das gilt umso mehr, wenn selbst wir Erwachsenen nicht wissen, was unsere Kinder eigentlich brauchen, um in der Welt von morgen glücklich zu werden. Deshalb ist es an der Zeit, dass unsere Gesellschaft die Augen aufmacht und sich die Frage stellt, wie die Bildung der Zukunft aussehen soll. Den Umwälzungen des 21. Jahrhunderts können wir nur mit Demut begegnen. Wir haben in dieser verwirrenden Welt keinen Kompass, den wir der nächsten Generation in die Hand drücken können. Wir können ihnen nur helfen, ihren eigenen zu bauen. Gelingende Bildung bedeutet, junge Menschen zu befähigen, ihren eigenen Weg zu finden, harmonisch und achtsam mit anderen zusammenzuleben und zu arbeiten. Bildung findet jeden Tag statt, von früh bis spät, ein Leben lang. Sie endet nicht mit der Kindheit oder Jugend, nicht mit der Beförderung oder Rente. Bildung steckt in jeder Interaktion zwischen Menschen und jedem lebendigen Wirken in der Welt. Das macht Bildung zu einem existenziellen Thema unserer Gesellschaft und zur Aufgabe von allen. Erst wenn wir unser Blickfeld auf das große Ganze richten und gemeinsam ein neues, lebendiges Bildungsideal schaffen, geben wir kommenden Generationen die Chance, inmitten unserer fragilen und dynamischen Wirklichkeit eine bessere Welt aufzubauen. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Bildung für ein gelingendes Leben eine Aufgabe ist, die nicht am Schultor endet, sondern die ganze Gesellschaft betrifft. Ihr Ziel sollte nicht darin bestehen, die nächste Generation effizienter Arbeitsbienen auszubilden. Vielmehr geht es darum, Kinder zu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Dazu müssen wir mehr Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schule schaffen und begreifen, dass gute Schulnoten und ein gelingendes Leben nicht unbedingt dasselbe sind. Das waren die Blinks zu Hashtag Education for Future von Gerald Hüther, Marcel Heinrich und Mitch Senf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.